Herzlich willkommen beim Entscheidungsnavigator, dem Podcast zum Thema einfach entscheiden in Teams und Organisationen. Aber wie treffen Teams und Organisationen die besten Entscheidungen und wie können wir eine Entscheidungskultur schaffen, in der alle Beteiligten eingebunden werden? In diesem Podcast gehen wir genau diesen und weiteren Fragen auf den Grund. Bist du bereit? Dann kommt hier auch schon dein Moderator, Christian Kudela.
Hallo und auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Und diesmal wieder mit einem super interessanten Gesprächspartner, mit Christoph Schmiedinger. Und das wirklich Spannende an Christoph, sage ich mal, ist, unser erster Anknüpfungspunkt war schon vor vielen Jahren, als ich Christoph im Rahmen von einem Trainee-Programm kennenlernen durfte und ihn ein Stück auf seiner beruflichen Laufbahn begleiten durfte. Mittlerweile hat Christoph weit über 15 Jahre Erfahrung in der agilen Entwicklung von Produkten und Systemen. Und seine ersten Begegnungen mit Scrum hatte Christoph bei einem Hersteller von sicherheitskritischen Kommunikationslösungen, als sein verantwortliches Team agil werden sollte. Und mittlerweile ist Christoph seit mehr als 10 Jahren bei einem, ich sage mal, renommierten Beratungsunternehmen mit Fokus auf agile Methoden und deren Anwendungen in Produktentwicklungen und Organisationen beschäftigt. Und seine Schwerpunkte liegen dabei Nona im Bereich Business Agility, agile Transformationen und große skalierte Projekte, vor allem in Bereichen, die stark vom Wandel betroffen sind, wie beispielsweise der Automobilindustrie. Also, hallo Christoph, es freut mich, dass wir wieder mal ins Gespräch kommen.
Hi Christian, vielen Dank für die Einladung. Jo. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch heute.
Ja, wird sicher ein spannendes Austauschen, ein spannendes Plaudern. Du, und bevor wir jetzt ins Gespräch gehen, noch 3 ganz kurze Fragen von meiner Seite, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Okay. Early Bird oder Nachteule?
Definitiv Early Bird.
Das habe ich mir gedacht, ja. Und wenn du jetzt nicht Berater geworden wärst, was wärst du dann? Was wäre eine alternative Berufslaufbahn, sage ich einmal?
Also Product Owner, Product Ownership, das ist schon das, was ich auch, glaube ich, beim ersten Arbeitgeber kennengelernt habe, Produkte bauen, ja. Das macht schon richtig viel Spaß. Und wahrscheinlich auch der Grund, warum ich genau das heute berate.
Ja. Genau, das passt natürlich gut zusammen. Du bist ja hier beim Entscheidungsnavigator und einer der, ich sag mal, großen Fragen, die ich immer wieder gern zu Beginn stelle, ist, wie triffst denn du eigentlich Entscheidungen? Also so ganz Christoph privat. Wie geht das? Wie läuft das?
Ja, wenn man da ein Modell aufzeichnen müsste. Das wäre sehr verwirrend, befürchte ich. Ich glaube, das Spannende ist, dass es so viele unterschiedliche Entscheidungen gibt. Ne? Ich glaube, es gibt so tagtäglich ganz viele kleine Entscheidungen. Da kennst du wahrscheinlich die Studien besser als ich, aber man trifft da über 1000 Entscheidungen pro Tag. Ne? Und spannend ist, dass man viele, glaube ich, unbewusst trifft und schnell. Also ich bin jemand, der schon eher schnell Entscheidungen trifft, sich nicht zu lange aufhält. Klar, wenn es mal wichtigere Themen sind, dann bin ich schon auch jemand, der mal gerne Excel baut, ja. Da kommt so ein bisschen bei Projektmanagement gehen ja wieder raus, wo man dann irgendwie Vergleiche fährt. Aber in der Regel bin ich jemand, der schnell entscheidet und sich ein paar Meinungen dazu einholt, aber keinen Riesenprozess drumherum baut um Entscheidungen.
Okay. Und beim Entscheidungsnavigator gibt es also diese 2 ganz großen, ich sag mal, Entscheidungstypen. Das eine sind die Maximizer und das andere die Satisfizer. Also Maximizer, die versuchen aus jeder Entscheidung quasi das Bestmöglichste herauszuholen, zu ziehen. Das sind auch die man so ein bisschen erkennt an, wie viele Tabs sind offen, wie groß ist die Excel-Liste. Und das Satisfizer im Gegensatz dazu ist eher so nach dem Motto good enough. Also das, wenn eine Option den Kriterien genügt und das reicht auch, unter Anführungszeichen, dann wird die auch gewählt, ohne jetzt nachzutrauen, was dann noch alles gekommen wäre oder sein hätte können. Also die sind wahrscheinlich auch gekennzeichnet dadurch, dass sie eher schneller entscheiden. Ja. Das heißt, bei dir hätte ich jetzt eher so ein bisschen mehr sanften Satisfizer herausgehört, zu sagen, wenn es passt, dann passt's. Vielleicht absolut. So ein bisschen abtesten, im Gespräch sein, aber jetzt nicht überbordend verwechselt.
Ich glaube bei mir, nein, das nicht. Ich glaube bei mir kommt es ganz darauf an, wie viel Auswirkung hat die Entscheidung. Ja? Ich habe vor kurzem ein großes Bauprojekt gemacht. Klar, wenn die Summen natürlich größer werden, dann fängt man auch schon mal an, größere Excels zu bauen. Ja. Und das ist vielleicht für mich der größte, ne? Aber wenn das wirklich eine kleine Entscheidung ist, bis wo wir im Bereich von wenig Geld oder wenig Auswirkungen sind, dann bin ich auf jeden Fall der Satisfizer. Ja. Definitiv,
alright. Ja. Mhm. Ja, also cool, also hat ja auch viele Vorzüge, sage ich mal, immer wieder, wie beide Seiten, sage ich mal. Da gibt es selten ein Gut und Schlecht, es ist eben halt die Frage, wie passend ist es zur Situation, in der wir uns befinden. Also auch wieder ein bisschen privat gefragt, und da vielleicht gibt es auch schon so den ersten Einschlag aus deinem beruflichen Kontext, aus deinen Erfahrungen. Was macht denn für dich eine gute Entscheidung aus? Also was sind so aus deiner Sicht gute Entscheidungen? Kann man das so, oder kannst du das für dich formulieren?
Ja, guter Punkt. Ich meine, ich glaube, ich war schon kurz auf dem Thema drauf, auch beim Privaten, dass man sagt, eine gute Entscheidung ist für mich jetzt mal unabhängig vom Inhalt, dass sie dem Aufwand entspricht, der notwendig ist. Ja, also ich glaube, was mich fertig macht, ist, wenn Menschen oder ich mich selber so lange drüber nachdenken und dann geht's wirklich um eine Kleinigkeit. Und ich glaube, das macht für mich oder ist ein zentrales Element einer guten Entscheidung, dass man so viel Aufwand reinsteckt, wie es notwendig ist. Ne? Das ist dann natürlich subjektiv, ne? Aber ich denke, wenn ich mir eine neue Laptop-Tasche kaufe, brauche ich vielleicht keine Excel dazu, ja? Und mache eine Impulsentscheidung, ja? Und umgekehrt, weiß ich nicht, wenn ich mir neue Fenster gönne, dann kann man vielleicht auch ein bisschen mehr investieren und auch mal sich tiefer reinfuchsen. Ich glaube, das ist für mich ein zentraler Part einer guten Entscheidung. Also der Prozess, wie man hinkommt und nicht quasi irgendwie zu viel Zeit verschwenden für Dinge, die es eigentlich gar nicht braucht. Und ja, inhaltlich, ich glaube, da kommt dann oft das Beste raus, ne? Und wenn es noch nicht das Beste war, dann kann man sich immer noch mal umentscheiden, ne? Also inhaltlich tue ich mir schwer zu sagen, was macht eine gute Entscheidung aus. Natürlich könnte man jetzt so plakativ sagen, ja, eine Entscheidung, die ich nachher auch noch gut finde oder die ich nicht bereue, ne? Jetzt bin ich aber auch beruflich in Kontexten unterwegs, wo viel Unsicherheit ist, ja, wo viel Neues ist, wo man einfach nicht immer richtig entscheiden kann. Es geht einfach de facto nicht, selbst wenn man, weiß nicht, wahrscheinlich 10 Jahre hätte, um alles zu analysieren. Ja. Für mich ist ein super Beispiel auch Aktienmarkt. Ja. Es gibt hochbezahlte Unternehmen, wo tausende Analysten sitzen und sich beschäftigen und dann trotzdem nicht richtig einschätzen, wie die Zukunft passiert. Ja. Weil es einfach eine Unsicherheit drinnen ist. Also lieber im Zweifel entscheiden und dann später nochmal korrigieren. Ich glaube, eine gute Entscheidung ist, oder weiß nicht, ob das in einer Entscheidung zusammenhängt, aber als Person, dass man an Dinge wieder revidiert und nicht so nach dem Motto ewig festhält an der Entscheidung. Das erlebe ich im Privaten wie im Beruflichen, dass man sagt, jetzt habe ich die Entscheidung idealerweise mit einer super langen Excel getroffen und jetzt exekutieren wir die bis zum Ende. Ja. Und irgendwann muss man vielleicht mal die Reißleine sehen und sagen, hey, nee, das war vielleicht keine gute Idee, auch wenn da genug Sunk-Costs schon drinnen sind.
Wahrscheinlich spricht da natürlich auch ein bisschen dein unter Anführungszeichen Beratungsumfeld, weil in der Vorstellung haben wir gesagt, du beschäftigst dich ja vorwiegend mit Unternehmen, die sehr stark vom Wandel getroffen sind. Und ich sage immer so liebevoll, also diese 5-Jahrespläne, wie wir sie früher aufgestellt haben, so als Roadmap quasi ganz dick fest einzementiert haben und sagen, das ist der Plan für die nächsten 5 Jahre und den exekutieren wir. Ich glaube, von dem müssen wir uns verabschieden. Und das heißt natürlich auch, Entscheidungen sollen schon langfristig entschieden werden mit einem klaren Ziel oder zumindest einer Idee oder einer Vision. Aber so die Schrittlänge, glaube ich, die wird kürzer. Also das, was wir, so wie du es, glaube ich, schon gesagt hast, auch revidieren können. Also wenn wir sagen, Hauptsache wir gehen einmal in eine Richtung und wenn sie nicht passt, dann müssen wir sie eher ein bisschen korrigieren. Und ich glaube, so diese, wie soll ich sagen, also du würdest sagen, diese Agilität, diese Geschmeidigkeit, diese Möglichkeit, diese Flexibilität, die sich zu behalten, ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel wahrscheinlich auch für gute Entscheidungen.
Du machst einen wichtigen Punkt, dass zumindest die Vision und die große Strategie sich nicht tagtäglich ändern, weil dann bist du irgendwann bei einem Hasen, der Haken schlägt, ne? Das macht alle wahnsinnig, ne? Das ist, weiß ich nicht, das ist ja im Privaten auch, ne? Wenn du irgendwen kennst, ja, heute macht er die Ausbildung, morgen die, ja, komplett konträr, ne? Klar, in bestimmten Dingen macht es mal Sinn, einen Haken zu schlagen, aber wenn du ständig Haken schlägst, dann führt das auch nicht wohin. Ich glaube, du machst einen wichtigen Punkt, dass irgendwie der Horizont klar sein muss, wo will ich hin? Ich möchte zum Beispiel was Kreatives, ne? Und dann kann ich vielleicht 2, 3 Ausbildungen probieren oder was auch immer, um dorthin zu kommen, um mich anzunähern. Aber nicht vielleicht heute Physik studieren, morgen Kunstgeschichte und in einem Jahr wieder was anderes. Ja.
Auch da würde ich wahrscheinlich sagen, Haken sind okay, solange sie mich dem Ziel näher bringen. Also und vielleicht muss ich auch Hindernissen ausweichen. Also das, wenn wir in dem Bild bleiben, ich glaube, wichtig ist nur, dass es kein Fluchtinstinkt ist, sondern irgendwo auf etwas gezielt oder zielgerichtet es ist. Absolut, weil sonst ist es nur weglaufen und nicht wissen, wohin. Hauptsache weg, ja. Du hast vorher, finde ich, auch zwei Begriffe schon eingebracht, die ich ganz gern unterscheide. Das eine sind die guten Entscheidungen und das andere sind die richtigen Entscheidungen. Denn wir können ja gut entscheiden, aber ob es richtig war, sehen wir dann tatsächlich erst, wenn wir es in die Praxis überbringen und auch dann die Realität sich zeigt, geht's auf, haben wir alles berücksichtigt oder nicht. Und wahrscheinlich gibt es gute Entscheidungen, die nicht richtig sind, aber richtige Entscheidungen, die auch nicht gut sind. Also das ist immer so ein bisschen wie ist dieses Entscheiden, dieser Prozess? Da hast du auch gesagt, wie viel Input, wie viel Energie stecke ich rein oder Ressourcen im weitesten Sinn im Verhältnis zu dem, worum es in der Entscheidung geht. Und dann ist der Reality-Check. Und dann zeigt sich, wenn wir so die letzten Jahre in Revue passieren lassen, haben wir da an alles gedacht, dass zwei kriegerische Handlungen gerade tätig sind, dass ein Virus ausgebrochen ist und. Dinge, die vielleicht vor einiger Zeit nicht in dem Ausmaß vorhersehbar war. Und vielleicht waren die Entscheidungen gut getroffen und die Realität hat dann gesagt, na, diesmal nicht, weil machen wir es ein bisschen anders. Oder halt brauchen wir es ein bisschen anders, ja.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Das gilt ja sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext, ja. Also wenn man sich denkt, schon allein wie die Pandemie, ne, verändert hat, dass man eigentlich als Wissensarbeiter heute fast ein Büro zusätzlich braucht, ne, zu Hause. Ja. Sowohl meine Frau und ich, ne, beide Wissensarbeiter, ne, beide auch viel im Homeoffice, ne. Und jetzt mache ich das Beispiel, ne, einer Wohnentscheidung, ne. Du kannst 2019 eine super Wohnentscheidung, sagst dir, du gönnst dir Innenstadt großartig, weil nahe am Büro, klar, in der Innenstadt speckst du vielleicht ein bisschen ab von dem Wohnraum, weil es einfach teuer ist, ne. Und das war in dem Moment, was eine gute Entscheidung, ne. Ob sie richtig ist, kann man heute bewerten, ne? Aber mit den geänderten Bedingungen, wenn man dann plötzlich ein Zimmer mehr braucht und eigentlich nicht mehr jeden Tag ins Büro muss. Und ich glaube, das sind so Aspekte, die wird man nie genau vorhersagen können. Und ich bin eher der Meinung, dass man überhaupt mal entscheiden sollte. Oft habe ich so das Gefühl, dieses Prokrastinieren, ne? auch das, ne, kennt man sowohl aus dem privaten als auch aus dem beruflichen Kontext. Ja? Lieber keine Entscheidung treffen. Aber das rächt sich oft mit der Zeit.
Ja, also das ist ja auch ein bisschen auch, wie soll ich sagen, Erhalt des Systems ein Stück weit. Also gibt es auch diesen Status Quo Bias, der ja in einer Verzerrung sagt, wir versuchen den Status, den wir haben, zu behalten, weil eben eine gewisse Unsicherheit immer mitspielt und mit der Verlustaversion wir ja auch potenziell vielleicht einen Verlust erleiden könnten und somit besser machen wir nichts, lassen wir es, wie es ist, das hat schon gut funktioniert und die Sache ist erledigt. Also das finde ich ist einfach das Schöne an diesem Thema, das trifft uns privat und auch natürlich sehr stark beruflich oder es ist zumindest beruflich schön erkennbar oder ja erlebbar auch ein Stück weit. Aber im beruflichen Kontext, du bist ja auch in der Beratungsbranche tätig, du bist ja auch viel unterwegs und auch immer wieder in Kontakt mit anderen Firmen. Erlebst du vielleicht einen Wandel in der Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden? Oder sagst du, gibt es vielleicht Unterschiede je nach Unternehmensgröße, je nach Branche? Gibt es da Branchen auch im weitesten Sinn, wo du sagst, da scheint sich ein bisschen was zu verändern, so ganz feinstofflich spürt man schon etwas anderes, Neues? Oder ist es Business as usual? Wir haben BWL studiert und das ziehen wir jetzt durch.
Na, jetzt könnte man sagen, ich habe ein bisschen einen Bias, ne, dadurch, dass ich natürlich in vielen Produktentwicklungen, in innovativen Kontexten unterwegs ist. Aber ich sehe schon, dass ein Umdenken stattfindet, dass man mehr Entscheidungen versucht, durch das Team und die einzelnen Experten zu treffen. Ne? Und ich glaube, das ist auch eine Spur weit, natürlich, weil man auch erkannt hat, ne, dass Mitarbeiter Verantwortung übernehmen wollen, dass wir es mit neuen Generationen zu tun haben, die einfach nicht nur kommen, weil sie Geld verdienen müssen, sondern auch was bewirken wollen, sich einbringen wollen. Ich glaube, das ist das eine. Das ist das, dass man natürlich gelernt hat, dass man Mitarbeiter, auch gute Mitarbeiter anzieht, wenn man die autonomer arbeiten lässt und auch selbstständige Entscheidungen treffen kann. Das andere ist aber auch, dass du als Führungskraft nicht mehr in alle Details involviert sein kannst. Ja? Also ich bin gerade ein aktuelles Projekt, ja? Da wandelt sich ein Automobilzulieferer von, ich will mal sagen, einfache Kabelsteckverbinder zu Bordnetzen, ne? Wo mit Hochspannung gearbeitet wird. Ja? Und als Führungskraft, ne, in dem alten Segment, hast du viele Details noch kennen können. Ja? Das geht gar nicht mehr in dem neuen. Ja? Da ist so viel Neues, so viel Komplexität, du brauchst so viele Experten, die zusammenwirken, dass da überhaupt was Großartiges rauskommt, was uns technologisch voranbringt. dass es gar nicht mehr möglich ist, die Mitarbeiter nicht entscheiden zu lassen, weil man sonst viel zu viel Zeit investieren würde, um alles zu verstehen. Ja? Mhm. Also ich sehe es in beide Richtungen. Ne? Der Druck, der natürlich aus der Konsequenz der Sache kommt, ne? Die Welt wird einfach komplexer, weil wir uns auch technologisch immer wieder einen Schritt weitergehen, ne? Wenn du die neuen Technologien anguckst.
Die Idee ist ja, so wie du sagst, früher hat sich ja sehr viel an Entscheidungen auch ein bisschen in der Hierarchie an der Spitze konzentriert. Und so dieses klassische, na, wir delegieren es einmal nach oben oder lassen halt den Chef oder die Führungsetagen unterscheiden, das genau mit dem Punkt einhergehend, mit den Technologien, mit dem Wandel ist das einfach auch schwer entscheidbar bis zu einem gewissen Grad geworden. Das heißt, Entscheidungen gehen ja auch wieder ein bisschen zurück. Ich glaube, du hast das mal in einem Artikel so schön gesagt, die Entscheidungen gehen dorthin zurück, wo das Wissen ist. Also wieder ein Stück weit, ich sage immer so an den Rand der Organisation, also die im Kontakt sind mit der Technologie, mit Entwicklungen, mit Markt. Das bedeutet aber auch, dass Führungskräfte ein Stück weit ihr loslassen müssen und nicht mehr selber entscheiden. Also sie geben ja auch ein Stück weit die Verantwortung für die Entscheidungen ab und im Idealfall vertrauen auch ihren Experten, Expertinnen oder den Teams, dass gute Entscheidungen getroffen werden. Ist das in deinem Umfeld auch Thema, also wirklich auch explizit Thema, oder ist das ein, das passt schon, das wird schon, da reden wir gar nicht drüber? Oder gibt es da irgendwo unterstützende Maßnahmen, um diesen Prozess, dieses Loslassen ein Stück weit zu fördern oder zu unterstützen?
Ja, das eine, was du vielleicht noch anknüpfen zu dem Punkt, ne, die Informationen treffen, wo das Wissen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? Turn the Ship Around von David Marquette. Ja, ich finde das super, das Buch, ne? Und macht genauso transparent oder nicht nur transparent, macht es genauso plakativ. Ne? Und das, was ich mit transparent meinte, ist einfach, wichtig ist, dass du viele kleine Entscheidungen triffst, ne, autonom, aber immer eine Transparenz drüber gibst. Ne? Ich glaube, das ändert sich auch. Ne? Es geht nicht nur darum, die Entscheidung im stillen Kämmerlein zu treffen und dann sich zu freuen, jetzt habe ich das entschieden, aber niemand anderer soll wissen, was ich entschieden habe, weil sonst zeigt ja vielleicht irgendwer mal später auf mich, dass du das falsch entschieden hast. Und das vielleicht als weitergehende Lektüre oder Videos gibt es da auch zu. Das mag ich super gerne, das Konzept. Ich glaube, es wird oft nicht bewusst darüber nachgedacht, ja, wenn es darum geht, wie sieht das aus, diese Verantwortung zu übergeben. Ich präge da immer so ein bisschen das plakative Bild. Ich habe manchmal das Gefühl, Führungskräfte sagen jetzt, yo, modernes Arbeiten, na, jetzt müssen die Mitarbeiter mehr entscheiden, und dann werfen die Entscheidungen so rüber, ja. Und ich stelle mir das immer vor wie einen Medizinball, ne? Aber du wirfst mal den ganzen Medizinball auf dein Team. Und das Spannende ist, und dann wundert man sich, warum fängt den niemand, ne? Und meistens kommt dann so die Reaktion, ich hab's ja gleich gewusst, ne? Nach dem Motto, die wollen ja gar nicht entscheiden. Und ich glaube, das ist eher das Paradoxon, oder ich nenne das oft das Paradoxon, wo Führungskräfte sagen und auch auf uns zukommen und sagen, ich hab's ja versucht, aber die nehmen das nicht, ja? Und ich glaube, genau da ist der Prozess nicht richtig gelaufen. Und weil du fragst, ne, ich glaube, der wird auch nicht so wahrgenommen. Ne? Also man nimmt nicht wahr, dass es ein Prozess ist. Ja? Und ich habe immer den Ansatz, dass man das mehr über einen Prozess stufenweise über Monate hinweg vielleicht schrittweise einführt. Ne? Dass man sagt, okay, meine Mitarbeiter entscheiden morgen nicht alles, ne? Aber sie entscheiden ein Stück weit mehr, und wir trainieren auch quasi Mitarbeiter so, die Entscheidungen für sich selbst zu treffen, ne? Dass es nicht diese Sprungfunktion gibt, ne? Irgendwie lange mal gar nichts bis wenig, ja, und zack, plötzlich alles, ja. Also, dass wir das eher, egal ob linear oder exponentiell, ne, ist egal welche Funktion, es sollte nur keine Sprungfunktion sein. Ich glaube, dann, das macht irgendwie keinen Sinn, außer du hast eine Mannschaft, die das so normalerweise gleich nimmt. Aber ich denke, da muss man sich mehr Gedanken machen, wie sieht da wirklich der Übertrag aus.
Ich bin mir aber so kurz im Kopf, dass der klassische Direktimpuls, der von Null auf ganz nach oben schießt und du hast keine Chance, quasi den irgendwie einzufangen, sondern und dann halt mit der Reaktion, genauso wie du sagst, ich habe es ja probiert, aber die wollen nicht, die können nicht, oder dann landet es erst recht wieder bei mir, wenn man halt Rückfragen hat. Also da ist sicher auch dieses Rahmen aufbauen und auch diesen Entscheidungskorridor langsam aufmachen, dass man sagt, okay, mit kleinen, so wie du gesagt hast, mal mit kleinen Entscheidungen anfangen, so ein bisschen Erfahrungen sammeln und dann halt die Verantwortung auch größer werden lassen mit der Zeit, ja. Und Anführungszeichen gerade, wo so die klassische oder die Vorbildführungsriege so, ich sage mal, so 8 bis 10 Jahre vor der Pensionierung stehen. Also das sind gestandene Führungskräfte mit allem Guten, was sie bisher getan, erreicht haben und auch, ich glaube, mit dem besten Ansatz und Willen gut zu führen oder auch eine gute Kultur zu bauen im weitesten Sinn für die Organisation. Und gleichzeitig kommen halt jetzt 2, sage ich mal, mittlerweile sehr ambitionierte Generationen, 3 eigentlich, eine ist schon angekommen, kommen ins Berufsleben und sagen, okay, ich will was tun, ich will gestalten, ich will ein Stück weit mitbestimmen, ich will auch Teil sein, wirken können. Und dann ist, wenn du dann Bleistift bestellst, bitte Antragsformular im SAP eingeben. Und dann ist, glaube ich, sehr schnell auch die Frustrationsgrenze erreicht, zu sagen, okay, bitte echt jetzt. Ja. Wenn das schon beim Bleistift beginnt oder bei einfachen Prozessen, wie ist das dann bei den großen Dingen, wo man wirklich was bewegen könnte?
Absolut.
Also ja, da bin ich voll und ganz bei dir. Ich glaube, da wird sich jetzt nicht nur technologisch, sondern auch gesellschaftlich natürlich im Sinne der Generationen ein ganz entspannender Wandel auftun oder beginnt eigentlich schon, auch im Sinne dieses mit eingebunden werden wollen, mitgestalten wollen und nicht nur, ich sage mal, so ein bisschen Konsequenzabwickler sein. Also du mach von 9-to-5, genau.
Ich denke auch, dass was da mit reinspielt, ist natürlich, wenn du die Generation ansprichst, na, wenn wir über die Gen Y oder so reden, na, die so ein bisschen die erste, wo ich ja auch Teil davon bin, wo so ein bisschen die erste Generation ist, na, die ältesten Vertreter von denen sind auch schon mittlerweile, na, gehen an die Ende der 30er zu. Und das heißt natürlich, dass die auch eine Spur weit mehr in die Führungsrollen natürlich reinrutschen, na, vor allem gerade in den mittleren Führungsebenen. Und ich glaube, das hilft natürlich auch, dass das beschleunigt. Ne? Das sind Menschen, die mit viel Information auch groß geworden sind. Ne? Und stell dir mal vor, ne, du als Führungskraft, du bist eh schon erschlagen mit Informationen. Es wird immer mehr und mehr durch KI und was auch immer. Ja? Es geht nicht mehr. Und ich glaube, wir als Generation sind damit schon eine Spur weit mehr aufgewachsen, ne? Weil wir irgendwie das Smartphone, glaube ich, mit um die 15, 16, 17 oder so bekommen haben, wo man halt von Informationen dann erschlagen wurde. Mhm. Und wir sind quasi mit dem Internet groß geworden. Ne? Was natürlich auch nochmal eine Rolle spielt von, wie viel Access habe ich eigentlich zu Informationen? Früher konntest du gar keine so großen Excel bauen. Ja? Heute kannst du die, weil du einfach unendlich viel Zugriff hast. Ne? Ja. Stell dir mal vor, bei unseren Eltern, die hätten für so eine Excel über den Vergleich von 30 verschiedenen Herstellern durch ganz Österreich fahren müssen, um das mal überhaupt auf die Beine zu stellen.
Du hast jetzt sehr viel über Informationen, über die Möglichkeit, Daten zu bekommen, in die Recherche zu gehen. Und das bedeutet für mich natürlich auch, viel zu analysieren. Und ich frage mich, ob das der richtige Weg ist oder der beste Weg, sagen wir es einmal so. Mhm. Also ich glaube sicher, in vielen Situationen ist es ein guter Weg zu sagen, ich schaue mir das an, ich versuche zumindest in die Analyse zu gehen. Aber gleichzeitig ist ein bisschen auch mein Erleben, dass wir so in diese Paralyse durch Analyse kommen. Also wir haben noch mehr Informationen und da gibt es eine Webseite und da können wir was raus und da kriegen wir Daten und da können wir analysieren und da können wir auswerten. Und das verzögert ein Stück weit den Entscheidungsprozess. Und ich sage auch, und da gibt es auch mittlerweile ein paar Studien, dass mehr oder noch mehr an Informationen nicht unbedingt die Qualität von Entscheidungen steigert. Also hier ist eigentlich so ein bisschen kontraintuitiv zu sagen, bei mehr Informationen oder bei zu vielen Informationen ist es eigentlich besser, aufs Bauchgefühl, auf die Intuition zu hören, weil wir es bewusst gar nicht mehr verarbeiten können, was da alles auf uns einprasselt an Zahlen, Daten, Fakten. Also da eigentlich in einer Welt der Technologisierung und der Dataisierung wieder mehr auf den Menschen zu hören und zu sagen, was sagt das Bauchgefühl, was will mir mein Körper im weitesten Sinn sagen, wo soll es hingehen? Also auch da ganz gezielt die Intuition zu nutzen.
Total geteilt. Ich glaube, es ist nur manchmal nicht intuitiv. Ich kenne die gleichen Studien, weil wir uns viel mit Produktentwicklung beschäftigen, wo man sagt, wenn man ein gut ausgewähltes Set an Anwendern hat, ja, hat man nach 5 Anwendern 80% des Feedbacks. Ja? Mhm. Wo normalerweise die Leute sagen, das gibt's doch gar nicht, ne? Aber das ist, glaube ich, sogar eine Harvard-Studie, also die werden sich schon was gedacht haben dahinter, ne? Und dreimal darfst du raten, was unsere durchschnittliche Fokusgruppe ist, ja? Eher so 15 bis 20 Personen, ne? Weil es darum geht, ja, möglichst alles an Feedback, ne? Und dann haben wir auch oft so dieses Thema, ach du Schande, wie viel Feedback, ne? Also wir haben ja nicht 20 Teams, die jetzt ein Jahr lang nur das Feedback einbauen. Und das ist dann auch wieder dieses Thema Paralyse durch Analyse, sagst du, ne? Weil der arme Product Owner, der kann das Feedback eigentlich gar nicht verarbeiten. Es ist so viel eigentlich bist du eher danach verzweifelt, ne? Weil du hast jetzt Ideen für 10 Teams und hast aber ein Team, ja, und weißt jetzt gar nicht, wie du damit umgehen kannst. Ich glaube, was wir lernen müssen, ist, durch die Daten vielleicht zu skimmen, oder ich vergleiche das gerade wieder, ne, mit dem Informationen, wie wir es von Social Media kennen, ne? Ist krass, wie schnell, da gibt's ja auch eine Netflix-Doku, ne, wie schnell du deinen Feed durchscrollst, ne, und analysierst, ob das wertvoll ist für dich oder nicht, ja. Also ich glaube, das ist ein Skill, ist keine Ahnung, ne? Aber das müssen wir, glaube ich, auch so ein bisschen anwenden auf diese ganze Informationsvielfalt, ne? Welche sind nützlich, welche nicht? Und irgendwann muss man auch sagen, so wie du sagst, ja, es ist auch enough is enough, ne? Und dann sich auf Intuition hat ja auch was mit Expertise zu tun, ne?
Ja.
Ich glaube, das ist ein Punkt, ist die Frage, triffst du jetzt eine erstmalige Entscheidung, ne? Stichwort wieder beim Privaten, mache ich ein Bauprojekt? Okay, das mache ich nicht alle paar Jahre. Macht es vielleicht Sinn, wen zu fragen, ne? Treffe ich aber jeden Tag Entscheidungen im Sinne des Unternehmens in meiner Arbeit, ne? Dann muss ich vielleicht nicht so viel Informationen einholen, weil ich habe da eine gewisse Intuition, die ich auch aus 10 Jahren jetzt Erfahrung gespeist habe, ne? Also ich glaube, das ist auch ein wertvoller Aspekt, ne? Hole ich mir Experten oder bin ich selber der Experte unter Anführungszeichen? Mhm. Aber Intuition speist sich für mich auch viel aus gemachten Erfahrungen, ne?
Ja.
Das ist so wie beim Autofahren, ne? Nach 100.000 Kilometern ist ja auch so Stich, also nicht alle Situationen, ne? Aber ich glaube, ganz, ganz viele Situationen hat man dann schon hinter sich und dann reagiert man natürlich mit viel aus Intuition auch,
ja,
auf Situationen.
Ja, und also in dem Zusammenhang fällt mir gerade eine Studie ein, wo Top-Level-Führungskräfte, also C-Level, auf Vorstandsebene, interviewt und quasi untersucht worden sind. Und da ist herausgekommen, dass die einen sehr hohen intuitiven Anteil haben bei ihren Entscheidungen.
Mhm.
Und das Spannende ist, aber dann ihre Teams, ihre Experten, ihre Assistenzen losschicken, um quasi ihr Gespür, ihre Intuition mit Daten zu belegen. Das dauert dann circa 2 Wochen so im Schnitt. Und rauskommt, ich hab's ja gewusst. Also,
ja, sehr spannend, ja.
Ja, und dieses Absichern, und scheinbar ist es noch nicht, wie soll ich sagen, ist diese Intuition noch nicht salonfähig. Also wir holen uns ja erfahrene Leute mit im Idealfall entweder großer oder tief oder breiter Expertise in sage ich mal, Schlüsselpositionen, und dann vertrauen wir ihnen nicht. Also
ja.
Das ist ein Thema, das finde ich spannend, ich sag's mal so. Ja, und wahrscheinlich läuft's auf quasi eine, wie soll ich sagen, eine spannende Frage auch in Zukunft heraus, wie wir nämlich Entscheidungen oder wie wir das Thema auch aus- und weiterbilden. Wenn man sich anschaut so ein bisschen, worüber wird denn geschrieben im weitesten Sinn? Also wenn du dir die Management-Literatur anschaust, wenn du dir die klassischen Studien anschaust dafür, da ist ja das Thema Entscheiden, ich sag mal, sehr wenig explizit vorhanden. Formulieren wir es einmal sehr höflich. Also wenn überhaupt als Begriff oder als ganz wichtige Tätigkeit oder Aktion im Bewusstsein der Ausbildung. Und für die Zukunft ist jetzt für mich so ein bisschen die Frage, was meinst du, wenn das Thema aufgegriffen wird, wird es in Zukunft mehr in Richtung des Tooling gehen, also dieses How-To, wie mache ich das, oder wird es in Zukunft eher so ein bisschen mehr in Richtung Mindset gehen, wo halt diese soften Faktoren, wie eben diese Intuition, das Bauchgefühl, Vertrauen, auch ein Stück weit Mut, Entscheidungen zu treffen, gerade in Zeiten der Unsicherheit.
Ja.
Ist das ein bisschen ein Thema? Braucht es beides? Siehst du einen Schwerpunkt, wo du sagst, ich glaube, wir brauchen in Zukunft ein bisschen mehr von? Was wäre das?
Spannende Frage. Das eine habe ich ja vorher schon so ein bisschen auch mein Gefühl geäußert, das unterstützt deins, ne? Dass ich sage, es steht sehr, sehr oft steht irgendwo geschrieben, die Person entscheidet, ne? Das ist ja noch einfach, die Person entscheidet, aber wenn plötzlich steht, das Team entscheidet, wie funktioniert überhaupt eine Teamentscheidung, ja? Also ich glaube, es braucht beides. Natürlich ist das wieder einfach, das jetzt zu sagen. Ich glaube, im Tooling, also wir nutzen das auch viel in unserem Unternehmen. Es hilft einfach so ein paar Praktiken, ja. Und mit Tools meine ich nicht unbedingt ein Software-Tool. Wir verwenden viel den partizipativen Einzelentscheid, um zum Beispiel Mitarbeiter Weiterbildungen entscheiden zu lassen. Ausgaben, die in dem Rahmen sind, ne? Da geht's nicht um den Bleistift, ne? Aber schon um irgendwie hunderte, tausende Euros, wo wir auch sagen, das muss jetzt durch kein formales Gremium bei uns. Da ist die Idee partizipativer Einzelentscheid, dass du 2 Kollegen so um den Dreh fragst, um deren Meinung. Meistens eine erfahrene Person oder die davon betroffen ist, mit der Hypothese, diese erfahrene Person hat vielleicht selber schon mal diese Entscheidung irgendwo in ihrem Lebensweg treffen müssen. Und du darfst aber dann selber für dich entscheiden, ne? Also du holst dir zwar Meinungen ein, aber die sind nicht vetobefugt. Also mit dem arbeiten wir sehr viel, gerade für die kleinen Entscheidungen. Alles, was, wie gesagt, ne, von Hunderten bis Tausenden Euros bei uns im Unternehmen ist. Und das andere, bei Teamentscheidungen arbeiten wir häufig mit dem Consent. Das ist ja auch ein Begriff, ne? Wo es darum geht, in dem Team ist ja immer, ja, ich sag's jetzt mal salopp, mühsam, ja, zu einer Entscheidung zu kommen, wo alle dahinter stehen. Ja, das ist ja de facto, absolut, ja, je größer das Team ist, da gibt's Diskussionen, dass ein Team überhaupt nicht so groß sein sollte. Ja, haken wir dran, ne? Ja. Aber selbst bei 9 Personen ist it's a pain, ja. Und da finde ich Consent-Entscheidungen super. Vielleicht auch da kurze Erklärung. Im Wesentlichen wird ein Vorschlag zur Abstimmung gebracht. Und wir arbeiten dann meistens mit diesen Fist to Five, ne? Also ich unterstütze voll mit 5, ne? Ich bin der beste bei, also ich supporte sogar, gib mit rein, ja. Treibe irgendwo, ich trage die Entscheidung mit, ne?
Klassische Bastjo, wie man es in Wien sagen würde.
Genau. Eins jo. Ist so, ich trage sie mit, ne? Aber also ich glaube, wichtig ist bei 1 und 2, dass du es zumindest nicht sabotierst, ne? Weil heute haben wir ja oft irgendwo, dass nichts ausgesprochen ist und dann wird die Entscheidung im Hintergrund sabotiert und die Faust wäre wirklich das Veto, ja? Da muss man einen neuen Vorschlag einbringen oder eine Änderung für den Vorschlag. Und was ich so schön finde an dem Prozess ist, dass du schneller zu einem Go kommst, ne? Weil wenn du alle, die klassische Entscheidungsprozess ist, wir wollen immer alle auf 5 bringen, ja? No, it won't gonna happen, ja. Und es ist okay, jemanden zu haben mit einer 2, aber zumindest weiß ich es transparent, ja. Das weiß absolut, nicht, ja. Der Max und die Barbara, die haben beide bei einer 2, ja. Die tragen den mit, aber stehen nicht voll dahinter, ne? Und werden jetzt auch nicht die Läufer in der ersten Reihe sein. Also es spricht schon viel für Tooling. Und es gibt, da kennst du wahrscheinlich noch viel, viel mehr Tools, die man da verwenden kann. Ich glaube, die sind schon super wichtig. Es macht es einfach einfacher.
Wenn ich das so zuhören, so ein bisschen reinspüre, dann glaube ich, ist die Frage weniger nach Mindset. Das, glaube ich, braucht der Einzelne oder die Einzelne beim Entscheiden. Aber am Ende des Tages läuft wahrscheinlich wieder auch so ein bisschen wieder in Kultur, also Organisationskultur-Themen rein, zu sagen, so wie du sagst, was tun wir als Organisation, wenn Fehlentscheidungen getroffen werden? Also 2 Möglichkeiten. Ich kann daraus lernen oder Mitarbeiterwechsel vornehmen im Extremfall. Wie ich dich kenne und kennengelernt habe über die Jahre, glaube ich, bist du auch eher der Verfechter von, lernen wir daraus, schauen wir, dass wir das in Zukunft nicht mehr machen. Weil ansonsten tausche ich vielleicht die Leute aus, aber verhindere nicht, dass die gleichen Fehlentscheidungen, jetzt sehr hart formuliert, wieder getroffen werden können. Und jetzt mit dem, was wir jetzt in den letzten 35, 40 Minuten geplaudert haben, was wäre so dein Wunsch an zukünftige Organisationen oder auch gern Führungskräfte, wenn du's personalisiert machen willst, wie wir im weitesten Sinn mit dem Thema Entscheiden umgehen sollen oder können? Was wäre das so Brief an die Zukunft, sage ich einmal so im weitesten Sinn?
Ja, Brief an die Zukunft. Auf jeden Fall diese dezentralere Entscheidung. Ich glaube, die ist super wichtig. Wo wir heute gar nicht so viel drauf waren, ist dieses Thema, und da die dann transparent zu machen. Ja? Da finde ich das immer so plakativ von diesem Turn the Ship Around, von dem ich vorher gesprochen habe. Nach dem Motto, wir fahren nach links, aber ich schreie, dass ich nach links fahre, damit alle anderen wissen, dass wir nach links fahren. Ja? Und somit auch irgendwer sagen kann, hey, dort gibt's ein Hindernis, nicht so weit nach links. Ja? Also dieses Thema dezentraler, transparenter und kleine Schritte, ne? Das hat auch was mit mutig zu tun. Ne? Also schon irgendwie Entscheidungen demokratisieren, legitimieren und da in die Breite bringen, aber über kleine Schritte, dass jeden Tag eine Spur weit ja ausdehnen. Ich glaube, es ist auch für die Führungskraft einfacher, ne? Weil sonst gibt man auch irgendwie zu schnell zu viel ab, ne? Und dann kommt man so in die Frage der, was mache ich jetzt eigentlich? Auch wieder überspitzt gesagt. Aber wenn das so ein Prozess ist, dann sieht man, hey, es gibt ganz viele andere Themen, wo ich als Führungskraft noch unterstützen kann. Und ich glaube, mein Aufruf wäre, einen Schritt in diese Richtung zu tun, weil ich glaube einfach, es ist unabdingbar. Ja? Das fordert der Arbeitsmarkt, das fordert die Umwelt in den meisten Branchen. Das heißt, lieber jetzt anfangen mit kleinen Schritten, als noch zu warten.
Ja. Und also wenn ich das mit eigenen Worten zusammenfassen darf, ist das unter Anführungszeichen auch mein klassischer Aufruf an die Führungskräfte zu sagen, seid mutig, also trefft Entscheidungen, habt Vertrauen in euch, gute Entscheidungen zu treffen, aber vor allem auch in eure Teams, in eure Leute, in eure Experten, Expertinnen. dass auch die gute Entscheidungen zu treffen und nutzt auch ein bisschen diese Intuition, zu sagen, entweder ich habe ein Gefühl und im Idealfall auch zu merken, irgendwo spürt sich noch nicht richtig an und das auch als Auslöser zu sehen und auch auszusprechen, ich glaube im Sinne der Transparenz, die du gesagt hast und auch dir wünscht oder einforderst, zu sagen, auch die Dinge offen zu legen und zu sagen, es spürt sich noch nicht richtig an und das auch, soll ich sagen, aussprechen zu dürfen, ohne da jetzt wochenlang in die Recherche zu gehen und zu sagen, wo ist der Fehler in der Kommastelle, sondern zu sagen, na, irgendwas passt noch nicht, schauen wir da nochmal hin. Also das finde ich ist auch ein schöner Wunsch an die Führungskräfte, an die Führung vielleicht als Gesamtes, weil sie nicht immer nur an der Führungskraft hängen, sondern je nach Organisationsform natürlich Führung überall stattfindet. Christoph, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Hat mir wieder sehr Spaß gemacht, mit dir wieder ein bisschen zu plaudern. Es ist immer ein angenehmes Austauschen mit dir, auch als Sparing-Partner ein bisschen auf die Themen draufzuschauen. Prima dann, vielen herzlichen Dank und euch noch einen schönen Tag, schöne Zeit, schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal.
Das war die heutige Folge des Entscheidungsnavigators und ich hoffe, dass du wieder einige Impulse für dich mitnehmen hast können. Wenn du noch auf der Suche nach der nächsten guten Entscheidung bist, dann findest du alle weiteren Informationen auf unserer Website entscheidungsnavigator.com. Und wenn du das Thema Entscheiden in deiner Organisation anpacken willst, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Sichere dir einen Platz für dein unverbindliches Erstgespräch mit Christian. Gemeinsam schaut ihr auf deine aktuelle Entscheidungssituation und findet heraus, welche Schritte notwendig sind, um dich voranzubringen. Den Link dazu findest du ebenfalls unter entscheidungsnavigator.com oder in den Shownotes zu dieser Folge. Zu guter Letzt, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Es ist deine Entscheidung.